SRF 3.
Zu viel Gewalt bei der Luzerner Polizei.
In der jüngeren Vergangenheit habe ich Entscheid gefällt, wo aus heutiger Sicht anders hätte gefällt werden müssen.
Kommandant Beat Hensler nimmt den Hut. Aufatmen beim ukrainischen Regierungschef. Asarow übersteht einen Misstrauensantrag und bleibt im Amt. Das Wetter. Morgen Mittwoch liegt über dem Mittelland oft Nebel mit einer Obergrenze um 700 Meter, sonst ist es sonnig. Info 3, am Mikrofon ist Andi Lüscher. Ein Kaderpolizist in Luzern, der seine Freundin verprügelt haben soll und danach befördert wird. Ein anderer, der eine Mitarbeiterin sexuell genötigt haben soll. Und noch ein weiterer, der einen wehrlosen Einbrecher mit Fußtritten traktiert haben soll. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Offenbar nicht in Luzern, könnte man das Gefühl haben. Nun muss der Kommandant der Kantonspolizei gehen. Miriam Eisner berichtet.
Wer Regeln bei anderen kontrolliert, muss sie selber einhalten. Von Polizisten werde daher ein tadelloses Verhalten erwartet, erklärte der ehemalige Berner Oberrichter Jürg Solberger bei der Präsentation seiner Untersuchung zu den Vorwürfen gegen die Polizei. Doch genau an diesem Verhalten habe es zum Teil gefehlt.
Ereignisse, wie sie geschehen sind, geschehen überall, aber der Umgang mit diesen Ereignissen ist nicht in jedem Fall geglückt und das ist einer der zentralen Vorwürfe, den ich hier habe machen müssen.
46 Vorfälle hat Jürg Solberger untersucht, darunter die Fälle von Polizisten, die unverhältnismäßige Gewalt angewandt hatten und dennoch befördert wurden. Nicht nur zu viel Nachsicht wirft Solberger dem Kommandanten vor, sondern auch, dass dieser seine politische Vorgesetzte ungenügend informiert habe. Insofern entlastet der Untersuchungsbericht auch die verantwortliche Luzerner Regierungsrätin, die ebenfalls in die Kritik geraten war. Dass der Kommandant jetzt geht, sei darum folgerichtig, erklärt Yvonne Scherli.
Das Vertrauen des Korps, des Departements, der Regierung ist angeschlagen und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Regierung sich entschieden hat, diese Trennung vorzunehmen.
Kommandant Beat Hensler selber gestand Fehler ein, an der heutigen Medienorientierung, aber auch gegenüber seiner Chefin.
Er hat sich bei mir mehrfach entschuldigt.
Verantwortlich für die Missstände ist aber nicht der Kommandant allein. Daran lässt die Untersuchung von Jürg Solberger keinen Zweifel offen.
In der Geschäftsleitung gab es zwischen einzelnen Mitgliedern Spannungen, die eben nicht förderlich waren für ein gutes gemeinsames Arbeiten. Diese Spannungen müssen ausgeräumt werden, nötigenfalls mit den entsprechenden personellen Umstellungen.
Die Regierung will darum die Strukturen und die Abläufe im Polizeikorps neu organisieren. So erhält der künftige Kommandant einen vollamtlichen Stellvertreter zur Seite. Auch die Beförderung von Polizisten soll künftig besser kontrolliert werden. Gewalttätige Übergriffe von Polizisten gegen Wehrlose will die Regierung in keinem Fall mehr tolerieren. Sie hat darum auch klar geregelt, wie bei Vorwürfen gegen Polizisten künftig ermittelt wird.
Die Regierungskrise in der Ukraine und das Präsidialjahr von Bundesrat Uli Maurer sind gleich Thema hier nach den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Standortkantone sollen Endlager für radioaktive Abfälle nicht verhindern können, das sagt der Ständerat. Ein solches Vetorecht hatten die Kantone Nidwalden und Schaffhausen verlangt. Sie wurden von einer Mehrheit im Nationalrat unterstützt. Doch weil der Ständerat nun zum zweiten Mal Nein gesagt hat, bleibt es bei der heutigen Regelung. Das Nein im Ständerat bedeutet, dass auf Bundesebene über den Standort eines atomaren Endlagers entschieden wird, voraussichtlich in einer Volksabstimmung. Im ukrainischen Parlament ist das Misstrauensvotum gegen die Regierung gescheitert. Für den entsprechenden Antrag fand die Opposition keine Mehrheit. Damit bleibt Ministerpräsident Asarow im Amt. Er und Präsident Janukowitsch stehen in der Kritik, weil die Ukraine ein Abkommen auf Eis gelegt hat, das zum Ziel hatte, sich der EU anzunähern. In Thailand hat sich die Situation vorerst beruhigt. Alle Betonsperren sind geöffnet, tausende Regierungsgegner können ungehindert das Gelände des Regierungssitzes und der Polizeizentrale betreten. Die Regierungsgegner feiern dies als einen Sieg. Ungeachtet der neuen Deeskalationsstrategie der Polizei wollen die Regierungsgegner weiter protestieren, bis die Regierung dem Druck nachgibt und zurücktritt. In Syrien haben Rebellen zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen die Kleinstadt Malula eingenommen. In der Stadt leben mehrheitlich Christen. Malula ist historisch wichtig, unter anderem deswegen, weil sich dort eine Kirche befindet, von der die Überlieferung sagt, sie sei die älteste der Welt. Ob genau diese Kirche bei den jüngsten Angriffen zerstört worden ist, weiß man nicht. Es heißt nur, mehrere Gotteshäuser seien durch die Kämpfe beschädigt worden und die Mehrheit der Christen sei geflohen. In Belgien sind bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten ist noch nicht bekannt. Die Verkehrsleitstelle gibt dichten Nebel als Unfallursache an. Gemäß belgischer Medienberichte ereignete sich der Unfall im Nordwesten des Landes in der Region Flandern, unweit der französischen Grenze. Bis zu 50 Fahrzeuge seien in die Karambolage verwickelt gewesen. Sie hätten sich auf einer Strecke von fast einem Kilometer aneinandergereiht. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.135 Punkten minus 1,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.952 Punkten minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22,91 gehandelt, der Dollar zu 90,42.
Info 3 Abend.
In der Ukraine ist die Opposition mit seinem Misstrauensantrag gescheitert. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Das Parlament sprach sich deutlich dagegen aus. Damit bleibt Regierungschef Asarow im Amt. Peter Gisling berichtet.
40 Stimmen hatten den Oppositionsparteien gefehlt, um das Parlament überhaupt dazu zu bewegen, über ein Misstrauensvotum abzustimmen. Der Regierungspartei von Präsident Janukowitsch war es offensichtlich gelungen, fraktionsintern die Reihen wieder zu schließen. Und auch die Kommunisten und die sogenannten Unabhängigen sind dem Antrag der Opposition und vor allem auch dem Ruf der Straße nicht gefolgt. «Schande, diese Bande muss weg», skandierten mehrere tausend Menschen, als sich die Regierungsmannschaft ins Parlamentsgebäude begab und dort auf den Regierungssesseln Platz nahm. Vitali Klitschko, Chef der Oppositionspartei UDAR, forderte den Rücktritt der Regierung. Er und auch die anderen Oppositionellen im Parlament wollten nicht lange reden, sondern möglichst schnell abstimmen. Denn, so Klitschko, die Regierung genieße in der ukrainischen Bevölkerung keine Glaubwürdigkeit mehr. Die Regierung habe die Bekämpfung der Korruption versprochen, dann die Annäherung an Europa. Als es dann in Vilnius aber um entscheidende Schritte gegangen sei, hätten der Präsident und die Regierenden die Bevölkerung enttäuscht.
Ми чули дуже гарні речі. Як йдеться про інтеграцію в Європейський Союз, що у нас не буде корупції, що у нас не буде всесилля влади.
Jetzt brauche es, wie auch die Proteste der Straße zeigten, einen grundlegenden Politikwechsel. Ministerpräsident Nikolai Asarow, der in der heutigen Parlamentsdebatte als wichtigste Figur im Fokus stand, wirkte nervös. Sein Votum war stellenweise wegen des Lärms der Protestierenden im Saal kaum zu hören. Er versuchte, sich namens der Regierung für den brutalen Polizeieinsatz vom Samstag zu entschuldigen und flehte die Abgeordneten an, ihre Emotionen im Zügel und sich an die Regeln des Parlaments, an die Gesetze zu halten.
Я предлагаю прежде всего отказаться от эмоций и следовать букве закона. Закон – это именно европейский путь.
Es sei lächerlich, wenn jetzt behauptet werde, er und der Staatspräsident hätten die Ukraine den Russen verkauft.
Продали Украину России.
Kurz vor 13:30 Ortszeit war dann klar, der Opposition fehlten nicht weniger als 40 Stimmen, um den Ministerpräsidenten und mit ihm die ganze Regierung zu stürzen. Mit dieser Schlappe hatten Klitschko und die anderen im Parlament vertretenen Oppositionellen nicht gerechnet.
Info 3 Abend.
Morgen wählt die Vereinigte Bundesversammlung Didier Burkhalter zum neuen Bundespräsidenten für das nächste Jahr. Die Amtszeit von Ueli Maurer neigt sich dem Ende zu. Maurer hat Spuren hinterlassen in seinem Präsidialjahr und er hat für Schlagzeilen gesorgt. Mit Reden wie hier vor 3 Wochen am Europaforum in Luzern.
Der Druck auf die Schweiz nimmt zu. Immer wieder werden wir kritisiert. Und der Kritik folgen dann meist auch Befehle, Die neuesten Forderungen gehen gar so weit, dass man von uns verlangt, wir sollten fremde Richter akzeptieren. Das wäre aus meiner Sicht das Ende unserer Handlungsfreiheit und unserer Souveränität.
Gegen fremde Richter, gegen Druck aus dem Ausland. Dominik Meyer im Bundeshaus, warum ging es Ueli Maurer bei solchen Auftritten?
Ja, Ueli Maurer hat das Jahr genutzt als Bühne. Er hat sich viel politischer geäußert als die Bundespräsidenten vor ihm. Und seine Botschaft, die war eigentlich immer dieselbe zusammengefasst. Das Ausland kritisiert uns, weil wir gut sind. Wir dürfen uns nicht erpressen lassen und wir wollen keine fremden Richter. Es ist eine Vision der Schweiz als Sonderfall, die er skizziert hat, zusammen mit Kritik an der Zuwanderung. Maurer ging bei dieser Bühne, die er genutzt hat, an die Grenzen der Kollegialität im Bundesrat. Es war das ganze Jahr über eine Gratwanderung, das sagt er im Rückblick auch selbst.
Er ging an die Grenzen, sagen Sie. Hat sich Ueli Maurer Ihrer Meinung nach auch Fehltritte geleistet?
Nun, Maurer ist ein Meister des Nicht-Eskalieren-Lassens. Nehmen wir die fremden Richter. Da sagt er eben nicht, ob er vom EU-Gerichtshof spricht und somit von der aktuellen Diskussion zwischen Brüssel und der Schweiz. Er tönt es nur an. Häufig hatte ich den Eindruck, Maurer freue sich schelmisch, wenn mal wieder alle einen Eklat erwarteten. Er hatte die ganze Aufmerksamkeit, es kam dann aber nicht zum Eklat. Ein Fehltritt aber, das muss man sagen, war seine Aussage in China, das war im Sommer. Da sagte er, man könne einen Strich ziehen unter das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens von 1989. Das war wenig geschickt, ja, das muss man sagen, das war ein Fehltritt.
Ueli Maurer hatte ja angekündigt, wenig zu reisen als Bundespräsident. Wie hat er es denn nun wirklich mit dem Ausland?
Er ist wenig ins Ausland gereist. Doch ausgerechnet eine Auslandreise, würde ich sagen, zählt zu den Höhepunkten von seinem Präsidentenjahr. Im September sprach er in New York vor der UNO-Generalversammlung. Ich habe gehört, dass man da im Außendepartement noch versucht habe, Einfluss zu nehmen auf die Rede, die er da gehalten hat. Maurer blieb aber bei seiner David gegen Goliath, große Staaten gegen die kleinen Rhetorik. Kritisierte vor den versammelten Staatsoberhäuptern die Machtpolitik der großen Staaten. Und dieser Auftritt, der wirkte wirklich lustvoll und er brachte ihm auch sogar international viel Lob ein.
Beim Amtsantritt hatte man irgendwie das Gefühl, Ueli Maurer freue sich gar nicht auf das Präsidialjahr, aber wie Sie sagen, hat es ihm offenbar doch Freude bereitet. Ist er zum Schluss doch noch auf den Geschmack gekommen?
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es ihm am Anfang wirklich so zuwider war. Ueli Maurer hat die Bühne genutzt, die sich ihm geboten hat, das hat er sicher so kommen sehen. Er vertritt ein rechtskonservatives Wählerpotenzial von 25-30% als einziger von 7 Bundesräten. Das Präsidium bot ihm die Bühne, für einmal nicht ständig sozusagen in der Minderheitsposition unterzugehen, eine Bühne zu haben. Und das hat er genutzt. Und ich weiß nicht, ob das nicht von Anfang an auch sein Kalkül war und ob er sich nicht auch wirklich darauf auch gefreut hat.
Ein Rückblick von Dominik Meyer über den noch Präsidenten Ueli Maurer. Besten Dank. So viel Info 3 für heute. Uns gibt's morgen wieder. Heute verantwortlich Andi Lischer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.